Die Griechen und das Recht. Über die Ursprünge von Recht und Religion mit Professor Heinz Bartha.
Folge 13. In dieser Sendung unterhält sich Susanne Bartha mit ihrem Vater über Antiphon, den ersten Rechtswissenschaftler Europas. Heinz Bartha, Professor für Zivilrecht an der Universität Innsbruck, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Ursprüngen des europäischen Rechts im antiken Griechenland. Entstanden ist so ein vierbändiges Werk. Der zweite Band ist vor kurzem im Harrassowitz Verlag erschienen.
Wir sprechen in dieser Sendung über Antiphon. Er gilt als erster Rechtswissenschaftler Europas. Antiphon lebte von 480 bis 411 vor Christus, stammte aus Rhamnus. Wer war dieser Antiphon und wo war das überhaupt?
Rhamnus liegt in Attika und Antiphon war ein sehr vielseitig begabter Mann. Er war auf der einen Seite Rhetor, er gilt als erster berühmter Redner Athens, der gesucht war für große Prozesse, weil er derartig gut argumentieren konnte. Er war auf der anderen Seite auch Jurist, in dem Sinn, dass er bereits eine Rechtsschule betrieben hat und junge Griechen ausgebildet hat in der sich entwickelnden Disziplin Jurisprudenz. Er war vielseitig interessiert, hat auch philosophische Arbeiten geschrieben, etwa über Wahrheit, über Wirklichkeit, und er war politisch tätig. Was die politische Tätigkeit Antiphons anlangt, so muss man sehr vorsichtig mit einem Urteil sein. Der Hintergrund seiner nicht ganz unproblematischen politischen Tätigkeit war folgender. Der Peloponnesische Krieg fordert von Athen unglaublich viel. Athen kommt in immer größere Schwierigkeiten und nach dem Tod des Perikles kommen ausgesprochen mittelmäßige Personen, Galionsfigur war Kleon, an die Herrschaft. Athen sackt immer mehr ab, also die Polis Athen verroht, die alten Werte werden über Bord geworfen und viele Menschen in Attika machen sich Sorgen über das Schicksal Athens. Dazu hat Antiphon gehört und sehr spät, nachdem der Krieg bereits etwa 20 Jahre gedauert hat, plant eine Gruppe von Athenern, die zutiefst besorgt waren über die katastrophale Entwicklung Athens politischer Art, einen Putsch. Und Kopf dieses Putsches war Antiphon. Man wollte einen Ausgleich mit Sparta herbeiführen, hat sich nach Sparta begeben, um Friedensverhandlungen zu führen. Das hat man ihm mehr oder weniger als Putsch ausgelegt. Der Putsch ist misslungen, Antiphon ist gefangen gesetzt worden und er ist, der langen Rede kurzer Sinn, hingerichtet worden, nachdem er zuvor eine flammende Rede gehalten hat und sich gerechtfertigt hat, die viele, unter anderem Aristoteles, genauso wie etwa Thukydides, der vielleicht sein Schüler war, jedenfalls unter dem Einfluss Antiphons gestanden hat, rühmend hervorheben. Also Antiphon war nicht ein Rechtsradikaler in diesem Sinn, er war ein alter Aristokrat, der sich bemüht hat und der also zutiefst betrübt war über das Verkommen der athenischen Politik und die versucht haben, das aufzuhalten. Wie wir dann wissen aus der Geschichte, ist das nicht gelungen und Athen ist vollends zugrunde gegangen an dieser miserablen Politik, die geführt worden ist.
Was zeichnet nun den Juristen Antiphon aus?
Der Jurist Antiphon kann durchaus als erster Rechtswissenschaftler Europas und selbstverständlich Griechenlands verstanden werden. Ich habe schon erwähnt, dass er eine Rechtsschule betrieben hat. Berühmt ist Antiphon vor allem dafür, dass er im Bereich der Verschuldenshaftung die alte drakontische Regelung, die nur die Unterscheidung zwischen Vorsatz und unvorsätzlichem Handeln gekannt hat, differenzierter, genauer gefasst hat, um auch schwierigere Fälle zu lösen. Also Drakon hat nur den Vorsatz gekannt und das unvorsätzliche Handeln. Dieser ganze Bereich des unvorsätzlichen Handelns war sehr problematisch und brauchte eine Differenzierung.
Da gibt es einen sehr berühmten Fall um einen Speerwerfer, anhand dessen diese Problematik diskutiert und dann auch rechtlich verändert wurde. Worum geht es da?
Das ist eine sogenannte Tetralogie. Und zwar konkret handelt es sich bei diesen Tetralogien um Schulfälle, also Schulungsfälle für Rechtsschüler. Tetralogie heißt diese Art der Rede deshalb, weil es, Tessera heißt griechisch vier, weil vier Reden gehalten wurden. Und die Schüler mussten sich in alle diese Reden und die verschiedenen Seiten des Prozesses hineindenken. Es war zunächst die erste Anklagerede. Darauf folgte die erste Rede des Beschuldigten, der auf die Anklagerede antworten musste, aus spontan. Dann kam die zweite Anklagerede und der Ankläger musste wiederum auf die Argumente eingehen, die von beschuldigten Seite vorgetragen worden waren. Und als vierte Rede folgte dann die zweite Rede des Beschuldigten. Konkret ging es jetzt bei dieser zweiten Tetralogie um einen Unfall beim Speerwurftraining. Schüler, etwa im Alter 15, 16, 17 Jahre, trainierten den Speerwurf. Einer dieser Schüler bekam das Freizeichen, dass er an den Start zu gehen habe, anzulaufen habe, um den Speer zu schleudern. Er hat das gemacht. Natürlich kann er, wenn er sich konzentriert auf seinen Wurf, nicht die Umgebung beachten, sondern er muss sich ganz auf den Speerwurf konzentrieren. Er wirft und zur selben Zeit gibt einer der Lehrer, die am Rande des Feldes sitzen, einem anderen Schüler den Auftrag, ins Feld hineinzulaufen, um einen dort liegenden Speer zu holen. Und dieser Schüler läuft in das Feld und wird vom geschleuderten Speer des anderen Jungen getroffen und getötet. An diesem Fall wurde der Modellprozess gewissermaßen aufgehängt und die vier Reden mussten einstudiert werden. Das war eine typische Situation. Antiphon konnte eben im Rahmen dieser zweiten Tetralogie zeigen, dass der unstrukturierte Bereich des unvorsätzlichen Handelns, der seit Drakon, seit 621, also seit 200 Jahren gegolten hat, unterteilt werden musste in einen Bereich der Fahrlässigkeit und einen Bereich des Zufalls. Das war bisher nicht unterschieden worden. Und verantwortlich war man nur für fahrlässiges Handeln, nicht aber für zufälliges Handeln. Zufall, und das gilt seit Antiphon juristisch bis heute, Zufall meint ein Handeln, das nicht mehr von irgendeinem Verschuldensvorwurf berührt ist. Das ist zufälliges Handeln. Das macht nicht verantwortlich. Das war deswegen wichtig, weil der Schüler nach drakontischem Recht sonst wegen unvorsätzlicher Tötung verurteilt worden wäre und auf unvorsätzliche Tötung stand die Verbannung. Und der eigene Vater des speerwerfenden Jungen hat darum gekämpft, dass sein Sohn nicht mehrere Jahre aus Athen verbannt wird, was ja, sagen wir, für Jugendliche doch eine sehr schwere Strafe gewesen wäre.
Thank you.
Das heißt, man kann sagen, eine der Grundlagen auch unserer noch heute geltenden Verschuldenshaftung geht auf Antiphon, das war immerhin 400 Jahre vor Christus, zurück.
Ja, also wir haben dieselben Regeln bis heute. Wenn wir das ganze Verschuldensspektrum betrachten, so ist der oberste Bereich der Vorsatz, das bewusste Herbeiführen einer schädigenden Handlung, egal ob das jetzt eine Tötung mit dem Messer oder mit der eigenen Hand ist. Und darüber hinaus wird seit Antiphon eben der Bereich der Fahrlässigkeit vom Bereich des Zufalls getrennt. In der weiteren griechischen Entwicklung gibt es dann bereits die Ansätze bei Platon und Aristoteles, die dann wiederum den Fahrlässigkeitsbereich zu unterteilen beginnen in leichte und schwere oder grobe Fahrlässigkeit. Und in der Folge wird auch der Bereich des Zufalls in einen niederen oder einfachen Zufall und in einen höheren Zufall unterteilt. Wir haben bis heute keine andere Lösung als diese griechische.
Was bedeutet denn juristisch überhaupt Zufall?
Zufall bedeutet juristisch, was rechtlich nicht mehr verantwortlich macht, weil das Handeln, das schädigend gewirkt hat, nicht mehr vorwerfbar ist. Beziehungsweise eine andere Form des Zufalls, es gibt nämlich einen menschlich veranlassten Zufall und einen von der Natur veranlassten Zufall. Wenn jemand liebevoll seinen Garten pflegt das ganze Jahr und ein Gewitter zerstört ihm alles oder reißt Bäume nieder, das ist rechtlich Zufall. Niemand kann dafür verantwortlich gemacht werden. Und das Wichtige ist eben die Regel, die schon in griechischer Zeit entwickelt wurde, dass der Zufall von niemandem zu vertreten ist und dass der Schaden, den ein Zufall anrichtet, der Eigentümer, die Eigentümerin zu tragen hat, der die geschädigte Sache gehört. Das ist dann latinisiert worden in späterer Zeit und der berühmte Spruch, der etwa noch also im ABGB, im Paragraphen 1311 steht, Casum sentit dominus, denn Zufall hat ein Eigentümer zu vertreten, also den Schaden, der aus dem Zufall herrührt, denn ersetzt dem Eigentümer niemand. Das stammt bereits aus griechischer Zeit und nicht erst aus römischer Zeit.
Ich möchte noch einmal zurückkommen auf die Tetralogien, wo es also um Rede des Anklägers, Rede des Beschuldigten, wieder Rede des Anklägers und dann nochmal Rede des Beschuldigten geht. Was ich mir überlegt habe, ab wann kommt denn sozusagen die Prozessvertretung, also auch der Anwalt, ins juristische Spiel hinein? Denn da war es ja noch so, dass auch wirklich der Beschuldigte selbst Rede und Antwort stehen musste.
Zunächst war es so, dass im Prozess die Betroffenen, also Kläger wie Beklagter, Ankläger wie Beschuldigter, selber auftreten mussten. Die erste Unterstützung hat darin bestanden, dass geschulte Personen, sogenannte Logographen, die Argumentation, die Reden vorbereitet haben. Der erste Ansatz zu einer Vertretung bestand darin, und das zeigt auch dieser Fall, wenn etwa Minderjährige betroffen waren, die konnten durch ihre Angehörigen, insbesondere ihre Väter, vertreten werden. Darüber hinaus konnten kranke Personen oder Personen, die jedenfalls nicht in der Lage waren, gesundheitlich das selber vorzutragen, vertreten werden, in Ausnahmefällen. Und aus diesen Ausnahmefällen hat sich dann allmählich in dann schon klassischer Zeit das Vertretungsverhältnis des Prozessvertreters entwickelt. Also eine interessante Sache, dass sehr lange betroffene Personen selber ihre Klage bzw. die Antwort darauf im Prozess, also vor dem Gericht, vorzutragen hatten. Vielleicht eine kleine Ergänzung: den Sachverhalt, den Antiphon gewählt hat, diesen Speerwurfunfall, der war sehr berühmt, weil schon, wir wissen das von Plutarch, der in der Biografie des Perikles das schildert, Denn haben Perikles und Protagoras, das muss etwa um 440 gewesen sein, haben diesen Fall bereits diskutiert, ohne dass uns berichtet wird, was herausgekommen ist. Scheinbar ist das Ergebnis unbefriedigend gewesen, weil es Antiphon dann später wieder aufgegriffen hat und einer juristischen Lösung zugeführt hat.
Wenn wir das nochmal kurz zusammenfassen, Antiphon, der erste Rechtswissenschaftler Europas, was sind sozusagen jetzt die wichtigsten Punkte, die ihn auch auszeichnen?
Besonders erwähnenswert ist, dass Antiphon bereits eine Rechtsschule betrieben hat, spezialisierter Jurist war, junge Juristen ausgebildet hat, wie das Beispiel der Tetralogie zeigt. Das war eine Lehre. Ein Schulfall, der von den Schülern bewältigt werden musste. Antiphon hat professionell als Logograph gearbeitet. Er hat für Parteien Gerichtsreden geschrieben, war also, wie wir heute sagen würden, anwaltlich tätig. Und er hat darüber hinaus selbstständig bereits rechtstheoretisch, juristisch gearbeitet und wichtige Felder, die unbefriedigend waren, als Rechtswissenschaftler gelöst. Als Erinnerung an diese fundamentale griechische juristische Arbeit dient etwa im deutschen und österreichischen Handelsgesetzbuch, jetzt Unternehmensgesetzbuch, die Lex Rhodia de Jactu, also die sogenannte große Havarei oder Seewurfslösung. Die hat darin bestanden, dass ein Schiff beispielsweise in Seenot geraten ist, in einem Sturm. Es war schwer beladen. Um das Schiff und die Besatzung zu retten, musste ein Teil der Ladung über Bord geworfen werden. Hätte dieser Schaden allein von den Eigentümern der Waren, die über Bord geworfen worden sind, getragen werden müssen, wäre es ungerecht gelöst. Denn die Gefahr betraf ja alle. Die einen haben das Glück gehabt, dass ihre Waren erhalten geblieben sind. Die anderen haben ihre Güter verloren. Man hat also diesen Sturm als Zufall juristisch gedeutet und hat den Schaden auf alle aufgeteilt. Also diejenigen, die ihre Güter nicht verloren haben, mussten anteilig jenen, die die Verluste getragen haben, dadurch aber dazu beigetragen haben, dass Schiff und Ladung erhalten geblieben sind, in einem großen Teil den Schaden ersetzen. Also die Lex Rhodia de Jactu, die dann auch in Rom eine große Rolle gespielt hat und bis jetzt in Geltung ist, wahrscheinlich ist diese Lex Rhodia de Jactu aber eine gemeinmediterrane Lösung, also nicht eine rein griechische Lösung, sondern alle Anrainerstaaten, auch die orientalischen Staaten der alten Kulturen, haben zu ihrer Lösung beigetragen. Vielleicht ein kleiner Nachtrag: Ansätze zur juristischen Lösung des Zufalls und dann auch der sogenannten höheren Gewalt gab es auch schon im alten Orient, etwa im Codex Hammurabi.
Wenn man sich diese großen Leistungen anschaut, ist es doch verwunderlich, dass zum Beispiel in den Standardlehrbüchern des römischen Rechts, also diese Leistungen Griechenlands, unerwähnt bleiben.
Das ist in der Tat sehr erstaunlich und man kommt nicht umhin, die Darstellung auch in berühmten Lehrbüchern, wie etwa dem Kaser Knüttel, der mittlerweile in 19. Auflage erschienen ist und eben ein Standardlehrbuch ist, dass die Entwicklung nicht erwähnt wird und als römische Entwicklung ausgegeben wird. Es ist ein Verzeichnen der Rechtsgeschichte, um es einmal ganz sanft zu formulieren, und die Rechtsgeschichte muss in diesen Fragen korrigiert werden, umgeschrieben werden. Es muss also dem Einfluss Griechenlands Rechnung gegeben werden und mit dem Einfluss Griechenlands muss man auch anerkennen, dass da und dort für noch geltende europäische Lösungen der alte Orient beigetragen hat.
Sie hörten?
Die Griechen und das Recht. Über die Ursprünge von Recht und Religion mit Professor Heinz Bartha.
Heinz Bartha lehrt Zivilrecht an der Universität Innsbruck. Der zweite Band des mehrteiligen Werks Graeca non leguntur zu den Ursprüngen des europäischen Rechts im antiken Griechenland ist vor kurzem im Harrassowitz Verlag erschienen.